1 Talk mit Marion Kucheni.
Geboren in den ersten Nachkriegsjahren in der niederösterreichischen Provinz, der Vater Handwerker, die Verhältnisse recht bescheiden, das Elternhaus nicht besonders harmonisch, Bernhard Paul heute zu Gast, Direktor des berühmten Zirkus Roncalli. Herr Paul, mittendrin der kleine Bernhard, der immer hinter seinem älteren Bruder zurückstehen musste, weil der der erklärte Liebling der Mama war. Aber es gab da auch die Welt der Fantasie, in die sie sich flüchten konnten. Und es gab eine Welt, die sie mit 6 Jahren kennenlernen dürften bei ihrem ersten Besuch im Zirkus. Wie war diese erste Begegnung?
Das ist unbeschreiblich. Also ich gebe meinen Schulweg wie jeden Tag und da war eine große Wiese unterwegs und plötzlich stand da drauf ein Zirkus. Und es war ein Zirkus, der eigentlich viel zu groß war für den Ort, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, das ist übergegangen. Es war in jeder Gasse stand ein Zirkuswagen. Das war wie eine Überschwemmung der Fantasie. Und bin da durchgegangen und war fasziniert. Hab bei jedem Tür waren eine aufgegangen, ist reingeschaut und da waren Menschen, die nicht so aussahen wie die in Wilhelmsburg. Also das waren natürlich alle Hautfarben, alle Sprachen und die Frauen waren die schönsten der Welt, weil die haben unglaubliche Haut gehabt. Später bin ich drauf gekommen, dass die geschminkt waren, weil bei uns war nur die Apothekerin, hat einen Lippenstift gehabt.
Aha,
aber
okay.
Sonst war Schminken gab's nicht. Da habe ich das alles zum ersten Mal gesehen.
Und daraus entstand eine Begeisterung, die in einem nachgebauten Modellzirkus mündete. Wo haben Sie das Material dafür damals herbekommen und vor allem den Plan?
Mein Bruder und ich, der 5 Jahre älter wie ich, sind als nächstes direkt in der nächstgroßen Stadt war der Zirkus Krone auf Österreich-Tournee. Und wir waren hin und weg, als wir in den Zirkus reingingen, das war sowas Fantasiereiches. Die Menschen, die Tiere, und da kommt plötzlich eine Herde Elefanten im Gänsemarsch auf uns zu. Und es war unglaublich. Wir waren hin und weg. Und haben dann nachher den Zirkus Krone im Modell nachgebaut.
Aber wo kam der Plan her dafür?
Ja,
also, oder haben Sie das aus dem Kopf gemacht?
Also wir haben ein Programm gehabt, da waren Fotos drin. Wir haben natürlich auch im Hirn die Fotos gehabt, wie wir in dem Zirkus waren. Wir haben alles genau beobachtet. Jedes Detail ist uns aufgefallen und wir haben das gemacht. Und mein Bruder hat an den Herrn Sembach, Direktor vom Zirkus Krone, einen Brief geschrieben, er hätte gerne einen Plan vom Zelt und von solchen Sachen.
Ja.
Und er hat tatsächlich geschickt, muss man sich vorstellen. Der hat wirklich viel zu tun gehabt. Aber das ist Marketing. Der hat uns das geschickt und dann haben wir uns auf die Socken gemacht, wie können wir einen Zirkus bauen, weil wir hatten ja kein Geld.
Eben.
Wir haben nicht einmal Taschengeld gekriegt. Und dann haben wir eben angefangen mit den Wagen, das war natürlich das Spannendste. Und da haben wir beim Gemüsehändler uns Obstkisten geholt, die waren mit so einem dünnen Holz. Da haben wir Laubsäge uns gewünscht zu Weihnachten und dann haben wir diese Wagen gebastelt und alles verwendet, was geht. Ich sage nur ein Beispiel, Räder waren am teuersten und jeder Wagen hat 4 Stück davon gebraucht. Und da haben wir einen Besenstiel genommen, haben drüber gezogen einen Gartenschlauch und haben dann in Scheiben abgeschnitten, das waren die Räder. Und die Achsen waren dann Fahrradspeichen. Und so haben wir den ganzen Zirkus gebaut. Und für alles haben wir irgendeine Möglichkeit gehabt. Also wir haben auch alles aufgehoben. Wir haben so Kisten gehabt, wo wir alles aufgehoben haben. Christbaumschmuck und Christbaumschnüre und dieses von so Bonbonniers, das Papier, das so geprägt war, das war dann der Überzug für Schlagzeug und so gesagt. Also das hat alles seine Funktion sofort gehabt und wir haben den Zirkus komplett nachgebaut.
Der Weg führte Bernhard Paul aber trotzdem noch lange nicht zum Zirkus, sondern über eine Ausbildung im Bereich Hoch- und Tiefbau zur Grafischen Lehranstalt in Wien. Und wie sich das dann trotzdem in Richtung Zirkus gefügt hat, darüber reden wir gleich im HR1 Talk. Die Höhere Grafische Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Wien. Das ist eigentlich ein Ort, an dem es, wie der Name schon sagt, um Grafik- und Kommunikationsdesign geht. Aber für den Roncalli-Gründer Bernhard Paul war sie eine Schule, die ihn auf seine Karriere als Clown vorbereitet hat. Herr Paul, warum?
Meine Mitschüler sind schuld. Also ich habe das Glück gehabt, unglaubliche Jahrhunderttalente in der Klasse zu haben. Das war der Manfred Eix, der König aller Karikaturisten, und Gottfried Hellwein, ein begnadeter Maler. Und wir haben so ein Trio gebildet und waren nicht nur unaufmerksam, sondern sehr kreativ bei dem, was da in der Schule passierte oder nicht passierte. Und das hat uns unglaublichen Spaß gemacht. Und wir waren so das Clown-Trio dieses Jahrganges. Und man hat uns genau beobachtet. Das war unser Publikum, die Klasse. Und dann haben wir da eben aufgedreht.
Und Dummheiten gemacht. Also.
Nun ausschließlich.
Okay. Und außerdem waren Sie und Ihre Freunde auch immer chronisch knapp bei Kasse und ziemlich kreativ, wenn es darum ging, um an Geld ranzukommen. Was war das Verrückteste, was Sie da je gemacht haben?
Ich sage jetzt einmal eines, das war alles irgendwo verrückt. Wir waren zufällig bei einem Heurigen in Wien. Da waren so Räume mit Gewölben und es war so schmucklos. Und dann habe ich den Wirten angeredet, sagt, wir sind Grafikstudenten und wir finden, das ist ein bisschen langweilig, da könnte man was draus machen. Wir könnten ja da Bilder malen in diese Gewölbe. Und dann haben wir diese, weil wir wollten ja nicht beim Heurigen da sitzen und malen, sondern wir haben sie Holzplatten zugeschnitten, genau in der Größe, und haben zu Hause gemalt. Und der Hellwein, der war sehr früh schon bedacht drauf, ich bin Künstler, sowas war Heurigenbilder, male ich nicht. Dann der Deix und ich haben da Heurigenbilder gemalt und dann aufgehängt, aber wir haben es dann signiert mit Hellwein.
Dann, und dass er also dann doch damit in Verbindung gebracht wurde. Sie sind in jungen Jahren als Grafiker ganz schön schnell sehr weit nach vorne gekommen mit einem Engagement als Artdirektor für das Nachrichtenmagazin Profil, sehr renommiertes Magazin. Sie haben große Werbekampagnen konzipiert, für welche Marken?
Ja, von Porsche bis Römerquelle und was da alles gab in Österreich. Das war sehr schnell ein gewisser Plafond erreicht. Und dann wurde es mir immer langweilig, wenn so sich was wiederholt hat. Und da habe ich den Entschluss gefasst, jetzt höre ich auf, bin Aussteiger, gehe aber nicht nach Indien und lasse die Seele baumeln, sondern mache einen Zirkus.
Noch nicht mal dieser gute Verdienst, diese finanzielle Sicherheit, die Sie eigentlich bis dahin noch nie hatten, hat Sie davon abgehalten?
Das Geld war mir immer schon, obwohl ich keins gehabt habe damals, relativ egal. Ich wollte das machen, was mir Spaß macht, was ich gern mache und wo ich gedacht habe, da habe ich auch Talent dafür. Und habe dann den Zirkus gemacht und war mir gedacht, das geht schon irgendwie weiter. Ich werde schon irgendwie das machen und Geld auftreiben.
Bernhard Paul, heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Zirkusdirektor und Roncalli-Gründer Bernhard Paul, der auch Schlagzeuger ist und ein großer Rock'n'Roll-Fan. Herr Paul, warum Schlagzeug?
Ja, das hat sich so ergeben, eben wieder, weil kein Geld da war. Und wir haben in der Schule so einen Chor gehabt und haben Musik gemacht und so. Und da haben wir dort fehlt ein Schlagzeug. Und dann habe ich mir eins gebaut aus Magidosen, verschieden große. Die habe ich zum Teil das Blech weggemacht und habe dann eine Schweinsblase drüber gezogen, die dann wie eine Trommel geklungen hat, nur relativ schnell kaputt gegangen ist. Also alles, wo das Geld nicht gereicht hat, musste erfinderisch werden und habe es dann trotzdem erreicht.
Und Sie haben ja schon daheim in Österreich in Bands gespielt. Sie waren fasziniert von den Beatles, den Stones, den Kings, vom Rock'n'Roll der 50er und 60er. Und Sie hätten ja eigentlich auch Musiker werden können. Wäre das keine Option gewesen?
Es war lange ein Konflikt in mir. Also da kam die Idee mit dem Zirkus, weil das immer schon wollte, als Kind schon. Und da haben wir gedacht, ich bin jetzt Aussteiger und mache einen Zirkus.
Jetzt gibt es aber auf jeden Fall Wunschmusik von einer Ihrer absoluten Lieblingsbands, die Stones, und Start Me Up. Ein Leben als freischaffender Grafiker mit guter Auftragslage, eine Anstellung als Artdirektor des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil, die Arbeit für eine internationale Werbeagentur. Das klingt nach einer sehr ordentlichen Karriere und das klingt nach einer gesicherten Existenz. Aber es war nicht das, was Bernhard Paul zufrieden und glücklich gemacht hat. Sein Traum war der Zirkus, Herr Paul. Und dafür haben Sie Ihren guten Job hingeschmissen. Wie ist das vor sich gegangen? Sind Sie da eines Morgens aufgewacht und haben beschlossen, so, jetzt wird's? Oder war das so ein längerer
Ja, die Gelegenheit macht die Liebe. Und es war so, dass mir jemand gesagt hat, in der Lobau in Wien, da steht ein alter Zirkuswagen rum. Und dann bin ich dem nachgegangen und habe den gekauft. Und ich hatte damals ein Haus in Hütteldorf, gegenüber von der Ernst-Fuchs-Villa. Aber wir wollten den Wagen rein und siehe da, der war 5 Zentimeter zu breit. Und man denkt, oh Scheiße, was mache ich? Ich habe mir schon vorgestellt, ich mache mir da so ein Zirkuszimmer drin und. Gegenüber war ein Campingplatz. Und dann habe ich den Campingwart, mit dem haben wir schon längst angefreundet, und der ließ mir den Wagen dort hinstellen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit dem Wagen? Und dann habe ich noch einen gefunden. Dann habe ich den auch dazugestellt. Und dann haben wir noch 2 Wagen.
Wo findet man die? Wo stehen solche Wagen?
Damals gab es noch, wenn man gewusst hat und wenn man sich dafür interessiert hat, da gab es so Schaustellerplätze. Und da waren immer so Zirkuswagen und Schaustellerwagen aus Holz, die wunderschön waren und die bewohnt waren und irgendwann dann leer waren. Und man hat es nicht wegschmeißen wollen oder können und so weiter. Jedenfalls habe ich da angefangen, die alten Zirkuswagen zu sammeln. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn ich schon jetzt so und so viel Zirkuswagen, fällt mir nur mehr erzählt und ich könnte einen Zirkus machen. Und das habe ich dann gemacht.
Ja. Wie wollten Sie sich von den anderen Zirkussen der damaligen Zeit abheben? Was war Ihre Vision?
Wohltuend.
Ah, und wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wie die Farbpsychologie war bei so Zirkussen. Es waren Farben, die mochte ich nicht. Lila, Giftgrün und alles Mögliche. Ich wollte also, dass schon eine edle Salonwagenromantik haben so. Und habe dann angefangen, auf das zu achten. Ich habe dann die ersten alten Wagen abgezogen, die Farbe, mit Glasscherben abgeschliffen und habe es dann neu bemalt. Aber nicht so wie die anderen, sondern habe mir überlegt, die Grundfarbe muss sein Elfenbein, weil das schaut aus wie weiß, wenn die Sonne drauf scheint. Und das ist ein sonnigeres Gesamtbild. Dann habe ich gedacht, wie mache ich die Wagenkanten? Dann habe ich da ein spezielles Blau ausgesucht, dann habe ich eine Schrift komponiert. Dann habe ich, das gab es damals gar nicht, ein Logo entworfen. Als Grafiker habe ich gedacht, ich muss ein Logo haben. Das haben keine Logo. Das ist mittlerweile von hunderten Zirkus auf der ganzen Welt nachgemacht, nachempfunden und knapp dran vorbei kopiert und so. Aber ich sehe es natürlich sofort, wenn ich sowas sehe, denke ich, manche machen es schamlos, 1:1, schreiben nur darauf dann Zirkus so und so. Dann habe ich die Optik, auf die habe ich großen Wert gelegt und habe begonnen, Farbkompositionen mit Gold und Rot und alles Mögliche. Und dann habe ich die ersten Logen gekriegt, die waren noch dazu von meinem Lieblingszirkus. Die waren in einem Lager vor sich hingedingst. Die habe ich wieder restauriert, gestrichen, verziert und so. Und dann habe ich ein Zelt gefunden bei einem Zirkus. Das habe ich dann gekauft und war ein Zelt da. Dann kam ein Mann aus Bonn, der den Bonner Sommer gemacht hat, Kulturfestival, hat gesagt, ihr macht da was Neues, das würde mich interessieren für den Bonner Sommer. Und hat uns engagiert für den Bonner Sommer. Und jetzt habe ich aber sofort Druck gehabt, weil ich musste in 3 Monaten fertig sein. Weil die haben uns garantiert und das und die Werbung bezahlt, den Transport, alles. Pünktlich am 18. Mai 1976 war der Zirkus fertig und die Musik hat gespielt in Bonn auf der Hofgartenwiese.
Und es ging los.
Es ging ab.
Die größte Poesie des Universums mit dem Mann, der sie schon als Kind begeistert hat, als Clown, Fred Crudelli, mit André Heller, mit dem zusammen sie das Projekt aufgezogen haben. Und auf diesen großen Triumph folgte der große Krach und ein Zerwürfnis und ein Neuanfang, der aus Bernhard Paul nicht nur den Zirkusdirektor, sondern auch den Clown Zippo machte. Darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk. Bernhard Paul, der das Buch geschrieben hat, Meine Reise zum Regenbogen. 3 handsignierte Exemplare davon werden wir nachher noch in der Sendung verlosen. Nach dem erfolgreichen Start seines Zirkusprojekts Roncalli 1976 war 1977 schon fast wieder alles vorbei. Es gab nämlich große Schulden. Es gab erstmal keine große Perspektive. Dafür gab es aber erste Auftritte als Clown in Kaufhäusern. Bernhard Paul, Zirkusdirektor und Roncalli-Gründer, in Kaufhäusern als Clown auftreten. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Heizdecken und Kaffeefahrten. War das so oder war das ganz anders?
Noch schlimmer. Oh, das war mein Albtraum eigentlich. Aber für den Zirkus würde ich ja auch durchs Feuer gehen. Also jedenfalls habe ich es dann geschafft, dass der Zirkus dann 1980 die Reise zum Regenbogen Welturaufführung in Köln hatte.
Und was fasziniert Sie so an der Figur des Clowns? Warum wollten Sie das sein im Zirkus?
Er fasziniert mich immer mehr. Also wenn ich mir heute die Welt anschaue, ich fange jetzt einmal bei den Frauen an. Was da heute herumrennt mit aufgespritzten Lippen und alles mögliche, was da, die Horrorfiguren kommen da, wenn ich mir das oft anschaue, was da alles sich verunstaltet hat. Mhm. Ja, Leute, die man nicht mehr wiedererkennt. Und es gibt nichts Ursprünglicheres und Liebenswürdiges als den Clown, der aus der Commedia dell'arte entsprungen ist und uns den Spiegel vor das Gesicht hält. Und eine Clownnummer ist ja ein kurzes Theaterstück. Und wenn man sich das richtig arrangiert und macht, dann ist das ein Urlaub vom Alltag.
Später dann bei der Wiedergeburt von Roncalli 1980, Sie haben das gerade schon angesprochen, da sind Sie mehr so aus der Not heraus als Clown ins Programm eingestiegen. Haben Ihnen da diese ersten Erfahrungen geholfen oder ist das Auftreten dann in einem richtigen Zirkus vor ganz großem Publikum nochmal was anderes?
Naja, es war so, ich wollte als Kind Clown werden. Zirkusdirektor, und da habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann war das so mit dem Lauf der Jahre, aber mehr und mehr, umso mehr ich gewusst habe, habe ich mehr und mehr Respekt gekriegt vor der Rolle des Clowns. Da habe ich gemerkt, wie toll Grock eigentlich war oder Charlie Rivel oder die ganz großen Clowns. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich suche mal lieber einen guten und muss mir genug um einen Zirkus kümmern und so. Und die Premiere rückte immer näher und mein Freund und damaliger Partner Freddy Cotrelli hat immer gesagt, du musst jetzt schauen, es geht bald los, wir müssen ja proben. Und dann hat er gesagt, irgendwann eine Woche vorher, ich sage dir nur eins, mach's du, sonst wird es nie was. Und da ich also bereit bin, jedes Opfer für den Zirkus zu bringen, habe ich dann doch selber den Clown gemacht und bin ins kalte Wasserbecken Manege gesprungen. Das ging ganz gut und ich habe daran gearbeitet und nach einer Spielsaison war eh klar, dass ich das weitermachen muss.
Der Zirkusdirektor, Clown und Roncalli-Gründer Bernhard Paul im hr1-Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD-Audiothek.
hr1-Talk.
Das Zirkusleben ist ein unstetes. Es führt die Artisten von Stadt zu Stadt und es gibt eine Menge Unwägbarkeiten, denen man sich stellen muss und manchmal gibt es auch große Schwierigkeiten. Bernhard Paul, Roncalli-Gründer und Zirkusdirektor, eine Schwierigkeit heißt Wind und Wetter. Ist Ihnen eigentlich schon mal ein Zelt weggeflogen?
Ja, allerdings nicht beim Zirkus, der auf Tournee war, sondern wir haben eine Fernsehserie gemacht für die ARD. Da waren tolle Schauspieler dabei und das war die Geschichte, 6 Folgen, die Geschichte von Roncalli. Ja. Und wir sind da wo gestanden und es wurde gedreht und dann kam ein Sturm und das Zelt ist in 1000 Fetzen, hat das zerrissen. Und in diesem Film sind auch viele Dinge, die wir gespielt haben, später wahr geworden. Also der Weißclown, mein Freund, ist dann gestorben. Und das ist dann wirklich passiert. Also nicht nur in der Serie, sondern es ist wirklich gestorben. Mhm. Dann hat der Roncalli, der ja mich dargestellt hat, hat sie dann verliebt in eine Frau und hat ein Kind gekriegt.
Und das passiert.
Siehe da, schon passiert es mir auch. Also viele so Geschichten und kleine Geschichten, die in dieser Serie passiert sind, das hat mich abergläubisch gemacht.
Also Ihnen ist noch kein Zelt weggeflogen, weil Roncalli-Zelte gute Qualität haben. Es hat aber schon mal gebrannt. Ist das eigentlich die größte Angst, dass im Zirkus Feuer ausbricht?
Ja, aber das war im Winterquartier, hat einmal ein Lagerzelt hat auf einer Ecke Feuer gemacht, wurde schnell gelöscht von der Kölner Feuerwehr.
Bei uns bleibt es in jedem Fall friedlich, da fliegt nichts weg. Wir beide füllen gleich den HR1-Fragebogen aus und ich bin sehr gespannt. Zirkus, das ist eine große Familie. Oder ist es das nicht? Also im Fall von Bernhard Paul war das wohl eher nicht so. Denn als er 1976 mit seinem Roncalli-Projekt an den Start ging, da gab es heftigen Gegenwind von den großen Traditionszirkussen. Herr Paul, was genau hatten die gegen Sie?
man muss sagen, Zirkus war nach dem Krieg, die haben so gewisse Motto gehabt wie der größte und der größte Vier-Masten-Zirkus und 400 Menschen, 400 Tiere, die Superlative ständig. Das ist der größte Zirkus von Deutschland und der größte überhaupt. Ich wollte immer nur der Beste sein, also der Größte, das war nicht mein Ding.
Ja.
Das war so entgegen meiner Energie und da haben die also alles versucht, um uns kaputt zu kriegen. Ist ihnen aber nicht gelungen, aber alle, die damals sich unheimlich bemüht haben, die gibt's nicht mehr. Es war irgendwie wie ein Fluch dann. Alle, die mich bekämpft haben, hat's dann erwischt.
Wir beide füllen jetzt ganz harmonisch den HR1-Fragebogen aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte, ja?
Okay.
Mein schönstes Privileg als Zirkusdirektor ist?
Dass jeden Tag die Musik spielt.
Mich bringt's auf die Palme, wenn?
Eine da wäre, aber es gibt.
Also das war die kreativste Antwort, die ich je auf diese Frage bekommen habe.
Aber sagen wir mal so, ich sage jetzt nur ein Wort, Bürokratie.
Mhm.
Ich sage jetzt aber auch ein kurzes Beispiel, weil es so lustig war. In Köln haben wir gespielt und hatten damals noch Tiere, unter anderem ein Nashorn. Und da kam ein Brief vom Ordnungsamt Köln, da stand wortwörtlich drin, das Nashorn ist geruchs- und geräuschlos unterzubringen. Stand. Das habe ich mal aufgehoben. Das ist unglaublich.
Oh, Wahnsinn. Ein halbes Pfund Butter kostet?
Weiß ich nicht.
Ah, bereut habe ich.
Naja, mit ein paar Ausnahmen, wo ich ein paar Menschen kennengelernt habe, die richtige Arschlöcher waren. Also denen wäre lieber mit einem Bogen ausgewichen. Aber es war erträglich. Es geht.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Ja, dass eigentlich nicht verkehrt ist, wenn man auch gescheit ist und Ahnung hat. Aber diese Ahnungslosen sind schlimm. Also es gibt halt Dinge, die ich nicht gut finde. Und wobei man aber sagt, ich stehe im Licht der Öffentlichkeit. Ich beschwere mich lieber nicht, weil es ist immer so, man sagt irgendwas, was man nicht gut findet. Also ich könnte jetzt was sagen über die Klimaaktivisten, sage es aber nicht, weil 50% sind dafür und 50% sind dagegen. Und ich will mir es nicht mit 50% verscheißen.
Träume sind für mich
ein Rettungsanker, aber auch ein Wegweiser.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
die Leute.
Sie haben schon alle getroffen, ne?
Ja, ich habe von Heinz Rühmann bis Gerd Fröbe bis Ding und Musikerberühmte und so. Aber die, wo ich die meiste Sehnsucht hätte, mich zu treffen, die sind leider nicht mehr unter den Lebenden.
Zufrieden bin ich erst, wenn?
Ich bin Perfektionist. Das ist ein Menschenschlag, der hat kein leichtes Leben. Ich bin erst zufrieden, wenn alles stimmt. Ich sage jetzt einmal, ich gehe vorne beim Zirkus rein und alle Elektriker und Techniker schauen auf alle Lichterketten, ob irgendwo eine Glühbirne kaputt ist.
Zucken schon zusammen.
Ja, weil ich sage, das ist furchtbar, wenn ich in ein tolles Hotel gehe in die Halle und von 7 Stehlampen sind 3 die Glühbirne kaputt, dann ziehe ich nicht ein. Ich sage jetzt übertrieben natürlich, aber ich finde, Perfektion ist was ganz Wichtiges und bei Roncalli merken es immer mehr Leute und sagen, das ist so toll, jedes Detail stimmt, es ist alles sauber, es ist alles korrekt. Und das ist so wichtig und zwar nicht nur beim Zirkus, sondern das wäre wichtig im Leben.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Im Bücherschrank unten rechts, da stehen Schulbücher aus meiner Kinderzeit.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Eigentlich klaue ich nicht, aber...
Dann ist gut. Dann ist die Frage beantwortet.
Also da muss ich nachdenken, aber es fällt mir nichts ein.
Zirkus. Das ist der Duft der Manege. Das sind Akrobaten in glitzernden Kostümen. Das sind lustige Clowns. Das ist Spannung. Das ist Freude. Und das ist der Ausflug in eine Welt der Wunder. Aber Zirkus ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, in dem Menschen arbeiten, die ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Bernhard Paul beschäftigt 150 Mitarbeiter in seinem Zirkus Roncalli. Mitarbeiter, die sich um die Technik, den Aufbau, den Abbau kümmern, um das Catering, die Kostüme, die Buchhaltung natürlich auch. Herr Paul, wenn Ihr Zirkus auf Tour geht, mit wie vielen Wagen und Menschen sind Sie dann unterwegs?
Circa 200 Wagen und 150 Menschen, wovon die Hälfte vor dem roten Vorhang und die Hälfte dahinter agierend. Wir brauchen ja auch Techniker, Beleuchter, Elektriker. Wir brauchen Musiker, wir brauchen ein Ballett, wir brauchen Leute, die Handwerker sind, die Sachen reparieren können, Kraftfahrer. Und also es ist autarker Betrieb. Wir könnten jetzt losfahren und in einen versteckten Wald wo gastieren, weil wir haben alles bis hin zum Stromaggregat.
Und man muss ja an alles Mögliche denken. Das finde ich ganz interessant. Zum Beispiel ist es wichtig, wie eine Schraube angebracht ist. Warum?
Ein Feind der alten historischen Zirkuswagen ist natürlich das Wetter und das Klima. Und wenn es regnet, ist es, dann rinnt es. Das Holz ist zwar imprägniert und alles, aber es läuft runter. Und wenn jetzt die Schrauben, wenn die in dem Schlitz, wenn die quer stehen, bleibt das Wasser hängen. Mhm. Und wenn die längs sind nach unten, dann läuft es runter.
Und der besondere Duft der Manege, den beschreiben Sie in Ihrem Buch auch sehr eindrücklich. Auf was ist da zu achten? Wann entsteht der? Wann haben wir das Gefühl, wir sind im Zirkus? Auch olfaktorisch.
Also ich als Kind, also das habe ich verbunden mit frisch gemähten Rasen, weil da war immer Wiesen und die wurden vorher gemäht, nach Sägemehl und eigentlich nach Scheiße.
Ja, das so. Sind ja, wenn Tiere dabei sind, ist das ja, so. Ja.
Das sind dann die Pferde und am schlimmsten sind die Tiger. Mhm. Die sind ja wirklich bestialisch manchmal. Aber die Pferde, das rieche ich gern. Aber wir haben auch das nicht mehr. Das Sägemehl gibt es trotzdem. Und das hat den meisten Geruch. Mhm. Ich gehe rein und rieche sofort das Sägemehl und den Parfum der Artisten. Und das ist eine Melange, die bringt mich in Schwingungen.
Die Pandemie hat natürlich auch die Zirkusbetriebe hart getroffen. Würden Sie nochmal so eine Zeit verkraften wie in den letzten beiden Jahren?
Das kann man nicht voraussagen, ist eine Frage der Intensität. Aber ich habe gelernt, immer wieder Haken zu schlagen, wenn das Schicksal zuschlägt und dem Schicksal zu entkommen und dranbleiben und machen. Also ich bin froh, muss ich jetzt dazu sagen, bei allen Ärger über Bürokratie etc., ich bin froh, dass ich die Pandemie in Deutschland erlebt habe und nicht in irgendeinem anderen Land.
Der Zirkusdirektor und Roncalli-Gründer Bernhard Paul, heute zu Gast im
hr1 Talk. hr1
Talk mit Marion Kuchenny und dem Roncalli-Gründer Bernhard Paul, der anfangs in seinem Zirkus noch mit Tieren gearbeitet hat, aber seit 2018 nicht mehr. Herr Paul, warum?
Also wie ich Kind war, habe ich das toll gefunden, die Äffchen und die Ponys und das lieben Kinder natürlich. Es war aber vor 45 Jahren, es war eine andere Welt, es gab überall Wiesen und da ist der Zirkus auf der Wiese gestanden und da hat man so einen Zaun aufgebaut und da waren die Ponys drin und so weiter. Es ist mittlerweile alles zugebaut, zugedingst und Asphalt und die Tiere, die im Hochsommer auf dem Asphalt stehen müssen und die Straßenbahn fährt 2 Meter entfernt vom Pferdestall durch alle 10 Minuten. Irgendwann habe ich das nicht ausgehalten, ich persönlich. Die Viecher können ja nichts sagen, aber ich habe gemerkt, das geht nicht, das muss man ändern. Und dann habe ich das gemacht mit der Holographie als Ersatz. Habe dann Pferde aus Sternenstaub und Elefanten aus Plastiken, die dann in der Manege herum und zum Teil erschreckend echt ausgeschaut haben. Und die Leute haben das auch interessant gefunden, weil das ist ja auch ein Zirkus, hat ja immer moderne Sachen auch verwendet. Ja. Die ersten Dampfmaschinen, die waren im Zirkus und solche Sachen. Also das ist legitim, es ist interessant und Zirkus hat ja mehr zu bieten als ein Kamel, das im Kreis rennt.
Jetzt gibt's nochmal Wunschmusik von Rio Reiser für immer und dich.
Ich sing für dich, ich schrei für dich, ich brenne und ich schnei für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich.
Er ist jemand, der, wie er selbst sagt, die Zeit festhalten will. Vor allem die Zeit des alten Wiens. Und so sammelt er schon seit vielen Jahren alles, was er aus diesen längst vergangenen Tagen finden kann. Und er hat inzwischen auf dem Gelände seines Winterquartiers in Köln ein beeindruckendes Aufkommen an besonderen Stücken aus der Zirkus- und Theaterwelt und eben auch aus dem alten Wien zusammengetragen. Bernhard Paul, Zirkusdirektor und Roncalli-Gründer. Ein Original-Beatles-Schlagzeug. Die Handschuhe von Kaiser Kaiser Franz Josef von Österreich. Komplette Einrichtungen von alten Wiener Kaffeehäusern, die Schreibfeder von Karl May. Warum wollten Sie das alles haben?
Ja, aber es gibt ja Dinge, die imponieren mir, die bewundere ich. Da möchte ich was damit zu tun haben. Also ich sage es jetzt am einfachsten, ist sehr gerne vielleicht mit den Beatles. Wir sind ja alle mit den Beatles aufgewachsen, haben die Musik geliebt und den 24-Stunden-Rhythmus uns angehört. Also wenn man das alles erlebt hat, möchte man das festhalten, weil es so schön war.
Sie sind ja im Grunde auch dauernd auf der Suche nach neuen Sammlerstücken und kaufen auch, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ganze Ladeneinrichtungen auf. Haben Sie überhaupt noch Platz für das alles?
Ja, jetzt mittlerweile 2 Winterquartiere mit je 10.000 Quadratmeter. Ah. Aber da entsteht auch immer was draus. Wir haben zum Beispiel ein Roncalli-Café eingerichtet und gebaut in Hamburg, das ausschaut wie ein altes Wiener Kaffeehaus, nur an den Wänden hängen Bildern von Zirkussachen.
Ihre Sammlung, diese große Wunderkammer, was soll später mal damit passieren?
Ich wollte immer eine Gegenwelt bauen, wo man reingeht und alles ist wie früher. Also es gibt einen Tante-Emma-Laden und es gibt einen Herrenschneider, der Herrenhemden schneidet, einen Schuhmacher, der Schuhe handmacht und nicht Turnschuhe aus Kunststoff erzeugt. Diese Qualität der alten Zeit, Feinkostladen und dann Milchladen und alles Mögliche, das habe ich alles gesammelt, das gab es ja schon einmal. Und das hätte ich gern, dass ich da drin spazieren gehe.
Vielleicht wird das ja werden. Der Zirkusdirektor und Sammler Bernhard Paul heute hier im hr1 Talk. Er hatte die Großen und Prominenten dieser Welt in seinem Zirkus zu Gast. Andy Warhol, die Bee Gees, Sting, Heinz Rühmann, Udo Lindenberg, alle waren sie da. Katharina Valente, die selbst aus einer Zirkusfamilie stammt, ist die Taufpatin seines Sohnes. Er hat in eine alte Zirkusfamilie eingeheiratet, er hat Auszeichnungen erhalten und eine Ehrenprofessur. Aber vor allem hat er seinen Traum Wirklichkeit werden lassen, den Traum von der Zirkuswelt der Fantasie. Und das in einer Zeit, in der schon niemand mehr an diese Form von Unterhaltung geglaubt hat. Bernhard Paul, Ihre 3 Kinder sind alle Zirkuskinder geworden. Und Sie werden Roncalli weiterführen, ja?
Ja, die machen es ja schon zum Teil. Also ich mache so einen Übergang, so einen gleitenden, ja, weil das ist ja nicht etwas, was man übergibt und dann funktioniert. Die müssen reinkommen und die müssen immer jemand haben, der einer sagt, das mach so nicht, mach das anders oder sowas. Also sie brauchen einen Guide, der die leitet auf den schwierigen Weg, den der Zirkus heute nehmen muss. Und da habe ich natürlich ein Glück gehabt, weil das die Kinder sind, stellen sich alle gut an. Meine Tochter Lilly zum Beispiel hat mitgemacht bei Let's Dance und gewonnen. Mm. Also hat noch nie getanzt in ihrem Leben und hat Let's Dance gewonnen. Mein Sohn ist ein toller Musiker geworden und leitet jetzt das Roncalli Apollo Varieté in Düsseldorf und macht tolle Programme. Da ist natürlich auch wieder viel Rock'n'Roll auf der Bühne und er selber als Musiker auch und so. Und die Vivi ist eine Seele des Zirkus, die hat alles Mögliche, also von Casting bis Termine und Galas und so. Die ist so jemand, der überall ist und überall Wunder wirkt. Also ich bin sehr zufrieden mit meinen 3 Kindern.
Was sind die nächsten Pläne für Roncalli?
Also ich fange jetzt an, die nächsten Pläne sind jetzt, dass wir mit dem Zirkus Roncalli in Berlin spielen im Tempodrom, Weihnachtszirkus, dass wir mit dem Zeltzirkus in Osnabrück Weihnachtszirkus machen, dass wir im Apollo ein Weihnachtsprogramm machen und dass wir hoffen, irgendwo zusammen zu sein und Weihnachten zu feiern.
Lieber Herr Paul, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht, eine Lebensweisheit, ein Motto. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Alles, was du mit Liebe machst, wird auch geliebt.
Bernhard Paul, es war mir eine Freude.
Mir auch.
Und unseren hr1 Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Dankeschön fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.